Starten wir zum letzten Vortrag im Security-Strang mit, lass mich spicken, Jens Finkenhauser zum Thema Autorisierung mit Caprock. Bitte schön.
Ja, Finkhäuser, aber das kriegt jeder falsch. Das ist alles super. Ja, hi. Freut mich hier zu sein. Freut mich auch, dass es ein kleiner Raum ist, weil da kann man sich auch unterhalten vielleicht. Darum geht es mir nämlich hier bei diesem Vortrag. Ich möchte mich ganz gerne darüber unterhalten, weil, naja, jetzt komme ich gleich drauf. Erstmal ein bisschen was zu dem Projekt kurz, weil die Ground Giver sich ja immer freuen, wenn man über die abgeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehe mal vom Mikro weg. Halte ich mal so. Das ist also von der Internet Society Foundation bezahlt, ein Teil eines Projektes, das sie bezahlen, wo es halt um Internettechnologie der Zukunft geht. Großes Thema, kann alles Mögliche beinhalten. Hier geht es halt um Autorisierung. Ich fange mal ganz gern an, nochmal darüber zu erzählen, was tatsächlich hier verteilt heißt für mich, weil da gibt es Leute, die verschiedene Ideen haben. Wir reden ganz gern in letzter Zeit von Dezentralisierung. Das ist dann halt dieses mittlere Bild. Wir haben zentralisierte Systeme, wo alles mit einem Knoten kommuniziert. Wir haben dezentralisierte Systeme, wo es einzelne Knoten gibt, die mit verschiedenen anderen kommunizieren. Ich gucke immer auf die verteilte Seite, wo prinzipiell jeder Knoten in einem Netzwerk mit allen anderen Knoten kommunizieren könnte, aber wahrscheinlich immer nur mit einem kleinen Teil und dann Nachrichten entsprechend weitergeleitet werden. Die Frage ist dann halt, wie kriegen wir Autorisierung in so einem System hin? Und darum geht es hier bei dieser ganzen Geschichte. Genau, das ist das Ganze, was ich gerade erzählt habe, quasi nochmal in Text. Das Spannende ist halt immer, was man mit verteilten Systemen halt hinkriegt, ist auch Verfügbarkeit. Und gerade jetzt, wo wir uns immer mehr in die Richtung bewegen, dass wir viel mehr mobile Geräte haben, die halt sich mal von einem Netz ins andere bewegen, kann es ja auch mal sein, dass kein Netz zur Verfügung steht. Kriegen wir dann immer noch Autorisierung hin? Das ist halt so einer der Punkte, die mich dabei interessieren. Genau. Eines der Ziele ist halt, wie kriegen wir Autorisierung hin, wenn keine Autorität da ist, die uns sagen kann, dass es funktioniert. Und wie kriegen wir halt hier Single Points of Failures ausgemerzt. Use Cases, die ich schon besprochen habe mit anderen Leuten, da könnt ihr gerne welche hinzufügen. Zum Beispiel IoT Provisioning. Man möchte selten mit einem Netzwerk an ein IoT-Gerät ran, wenn man noch nicht weiß, ob dieses Gerät an dieses Netzwerk ran darf. Also muss man irgendwie hier da die Autorisierung etablieren, ohne die Netzwerkverbindung hergestellt zu haben. Das kommt dann als nächster Schritt. Alles, was halt offline first passieren soll, ist ein guter Use Case. Was wahrscheinlich relevanter wird, je mehr man halt Geräte verteilt und alles, was asynchron passieren muss. Das sind sehr grobe Klassen hier, aber wenn euch was da Konkretes zu einfällt, wo ihr es anwenden könnt, wäre das natürlich eine prima Sache, auch für mich zu wissen. Das Slide ist wahrscheinlich wenig relevant für diesen Raum, aber nochmal ganz kurz. Autorisierung und Authentifizierung, was ist der Unterschied? Das eine etabliert halt, wer ich bin. Das andere etabliert, was ich denn gerade tun kann. Ich stelle immer die Behauptung auf, dass verteilte Authentifizierung eigentlich gelöst ist und das stimmt natürlich nicht so ganz, weil da gibt es viele Projekte dazu, die sich halt mit solchen Decentralized Identifiern beschäftigen. Da komme ich gleich drauf mal kurz zu sprechen. Sekunde, das dürfte sogar der nächste Slide sein. Genau, da kann man halt unterscheiden und ich finde, das tun halt die wenigsten so deutlich und deswegen macht es immer ein bisschen schwierig, darüber zu reden. Eigentlich hat man aus kryptografischer Sicht verteilte Authentifizierung gelöst, weil das ist eigentlich nur ein Challenge-Response-Protokoll, wo man halt überprüft, ob die Entität, mit der man da gerade spricht, zu dem Public Key, den sie gerade angibt, auch den passenden Private Key hat. Das ist ein gelöstes Problem, sonst würde die ganze Kryptografie nicht funktionieren. Aber was die meisten halt bei DIDs davon reden, ist das, was ich hier so Endowment nenne, weil mir kein besserer Begriff bekannt ist in der Literatur, wo es darum geht, zu einem Schlüssel halt Metadaten abzulegen und die dann von einer vertrauten Entität zu signieren, dass man halt auch weiß, wer das dann ist. Das sieht man halt in X509-Zertifikaten oder sowas halt dann beispielsweise. Auch das sind wir quasi. Was interessant ist, dass bei diesem Endowment eigentlich zwei verschiedene Phasen existieren. Das eine ist halt, dass man die Metadaten irgendwie verifiziert und dann seinen Schlüssel drunter setzt. Und das andere ist, dass man irgendwann viel, viel später das Resultat nimmt und prüft, ob die Signatur denn valide ist. Und das Spannende bei so einem verteilten System, wo man nicht weiß, ob Connectivity besteht, ist dieses sehr viel später, dieser Teil eigentlich. Der Rest ist bekanntes Zeug. So. Dazu habe ich mir dann ein Diagramm ausgedacht, wie denn so ungefähr verteilte Autorisierung, funktionieren könnte. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter als zwingend nötig. Der Punkt ist halt, also das ist komplizierter als zwingend nötig für diesen Talk. Ja? Das ist also hier, versucht halt zu erklären, das Ganze auseinander zu dröseln, wer was wann zu welcher Zeit halt macht. Du hast halt als erstes die Frage, wer darf überhaupt was machen. Das steht meistens in irgendeiner Datenbank, die dann auch abgefragt werden muss. Das ist halt hier Schritt 1. Ich weiß nicht, ob ihr das alles seht, da ist Schritt 1 in dem Diagramm. Das Ganze wird halt dann irgendwie serialisiert, dass man das weiterreichen kann und zum späteren Zeitpunkt verwenden kann. Das ist halt der zweite Schritt. Das wird irgendwann übertragen. Und das kann auch von der Entität sein, die also fragt, darf ich überhaupt was machen? Die kann das einfach selber mit übertragen. Und dann kann das auf der Empfängerseite geprüft werden. Ich gehe gleich ein bisschen mehr darauf ein, aber lassen wir das einmal so stehen. Das Wichtige ist halt dieser Schritt in der Mitte, den ich gerade versucht habe anzusprechen, dass da einfach auch mal Zeit vergehen kann zwischen die Datenbank wird befragt, ob es erlaubt ist, und es passiert tatsächlich was auf dem System. Die Autorisierungssysteme, die wir jetzt gerade haben, die machen es halt immer in Echtzeit. Sobald da eine Anfrage ankommt, muss die Datenbank erstmal abgefragt werden. Steht da überhaupt was Passendes drin? Und genau das ist das Ding, was zentralisiert. So, dann springe ich mal weiter. Zum Ursprung hier. Das ist eigentlich eine ganz alte Idee. In den 60ern hat man sich irgendwas zu Object Capabilities erfunden. Das ging dann darum, eher Komponenten in einem Betriebssystem untereinander zu autorisieren. Das wurde dann mit OOP-Programmierung in den 90ern ganz populär. Irgendwann in den 80ern gab es dann Versuche, das ein bisschen sicherer zu gestalten, indem man halt dann diese Capabilities auch an eine spezielle Person oder eine spezielle Entität halt gebunden hat, also in diesem Fall einen Schlüssel, dass nur jemand, der diesen Schlüssel hält, auch tatsächlich was darf. Wir haben quasi ein ähnliches System, aber naja, sehr eingeschränkt in PGP, weil es da das Konzept von Trust Levels gibt. Es wird wahrscheinlich gleich etwas klarer, wenn ich das da später nochmal drauf eingehe. Und das generelle Konzept haben wir schon seit Jahrtausenden. Wir haben schon seit Jahrtausenden diese Idee, dass wenn ich mit einem bestimmten Siegel ankomme, dass ich dann im Auftrag eines Herrschers etwas tun darf. Ja, das nennt sich dann Power of Attorney, das gibt es auch noch heute auf Papier mit Notaren. So. Die Frage, also was müssen wir denn überhaupt hier übertragen, um diese ganze Sache hinzukriegen? Wir brauchen eigentlich drei Komponenten. Die minimal, also zwei davon sind minimal nötig, das ist erstmal wer und dann die Frage was. Und meistens beinhaltet es auch die Frage, ja gut, du darfst, was weiß ich, lesen, aber was liest du jetzt eigentlich gerade? Soll das eine Datei sein, soll das was auch immer sein? Das heißt, meistens hat man diese drei Komponenten. Jemand, dem halt eine Erlaubnis gegeben wird, die Erlaubnis selber, das Objekt, auf dem das erlaubt ist. Und das nenne ich jetzt halt hier einfach mal einen Claim. Interessanterweise ist es ungefähr das Gleiche, was man auch bei ADF-Triples hat, wer sich damit beschäftigen will. Das Ganze würde es aufblähen. Kann man aber sicherlich auch irgendwie verbinden, die beiden Konzepte. Dann ist es halt in einem synchronen Prozess, wie ich es halt vorher versucht habe aufzureißen, so dass halt diese drei Daten irgendwie in einer Datenbank geschrieben werden, ob das jetzt Permission Bits in einem Filesystem sind oder ACLs oder sowas. Die drei Daten kriegt man daher. Es kann eine LDAP-Datenbank sein, die halt live angefragt wird und so weiter. Und normalerweise ist halt das, was ich gerade meinte, da wird halt normalerweise synchron gefragt, ist dieses Triple in dieser Datenbank vorhanden, ja oder nein? Und naja, ein Nebeneffekt ist, dass man halt dann darauf vertrauen muss, dass die Datenbank korrekt ist und auch verfügbar ist. Und genau diese Verfügbarkeit ist ja genau das, was wo es bei verteilten Systemen dann schwieriger sein könnte. In einem asynchronen Prozess stelle ich mir das halt so vor, dass wir als Entität, die ich anfrage, darf ich das? Ich halt das ganze Token hier oder übergebe, die drei Dinge übergebe. Und es muss halt irgendwie verifiziert werden aufgrund der Daten, die da halt auch drinstecken. Und dann ist die Frage, was braucht man denn noch außer diesen drei Komponenten, um das hinzukriegen? Und die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Wir haben das alles schon. Wir haben eigentlich Signaturen auf Zertifikaten mit X509 oder irgendwas in der Art. Da steckt das alles schon drin. Und um das ein bisschen sicherer zu machen, haben wir auch in diesem Standard diese ganzen extra Metadaten, wie ja, ist das dieses Token valide, in welchem Zeitraum, damit man halt auch ein Recht auf eine Zeit beschränkt vergeben kann. Und letztendlich hat man halt die Signatur einer vertrauenswürdigen Entität, um diesen Beweis halt offline hinzukriegen, dass das doch erlaubt ist. Natürlich, wichtig, irgendwann muss diese Information verteilt werden, wer denn diese vertraute Entität ist. Das ist aber ein anderer, naja, es passiert wieder zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist nicht Teil der Autorisierung an sich. So, was ich hier aber auch noch erreichen wollte, ist das Ganze möglichst so knapp zu halten, dass das im Zero-Round-Trip-Time-Handshake passieren kann. Das heißt, in dem ersten Paket, das ich von einem Computer an anderen schicke, möchte ich eigentlich alles mitschicken, dass der Empfänger sagen kann, ja, das machen wir oder das machen wir nicht, was auch immer das ist. Und das heißt, es muss relativ klein sein, was ich da schicke. Und damit fällt X509 manchmal einfach auch aus dem Rahmen. Praktisch haben wir IP überall oder fast überall, wo es zumindest für mich jetzt gerade interessant ist. Das heißt, wir haben UDP als wahrscheinlichste Limitation irgendwo. Jetzt kann man in UDP-Datagramme mehr reinstecken als 1200 Bytes, aber wenn ich mir mal so versucht habe, die Literatur dazu anzugucken, dann sieht es halt so aus, ob gerade auf Wi-Fi die Fragmentierung der Pakete schon bei ungefähr 1200 Bytes anfangen könnte. Das heißt, es wäre wahrscheinlich ideal, wenn wir das deutlich kleiner als 1200 Bytes hinkriegen. Und in der Praxis komme ich auf so ungefähr 500 Bytes. Aber das ist jetzt in einem Encoding. Ich habe also neben dem generellen Konzept ein Encoding ausgearbeitet, das möglichst kompakt ist, das halt genau für diesen Anwendungsfall ist. Man kann es auch in X509-Zertifikat stecken oder man kann es in JSON Web Token stecken. Die Daten kriegt man ja auf verschiedene Weise verpackt. Jetzt habe ich aber noch so ein paar Einschränkungen, um das Ganze knapp zu halten. Ich möchte halt relativ kleine Identifier für die verschiedenen Entitäten, die da so mitspielen. Das ist einmal der halt das Recht kriegt, der das Recht vergibt. Ja, das sollten doch möglichst kleine Sachen sein. Naja, wir können SHA-3-Fingerprint nehmen oder gleich Edwards Keys nehmen. Dann ist man bei maximal 64 Bytes. Das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Wie wir jetzt Objekte identifizieren, ist eigentlich egal. Das ist für dieses System völlig wurscht. Aber es ist ganz praktisch, die auf die gleiche Länge zu limitieren, weil man dann auch Konstrukte bauen kann, in denen eine Erlaubnis auf einen User gegeben wird, meinetwegen dessen Daten zu editieren oder sonst wie. Also man muss das nicht limitieren, sondern man soll es halt möglichst nicht noch kleiner machen, die Object-Identifier, damit man das halt solche Sachen hinkriegen kann. Das Privilege selber, das da genannt wird, das ist eigentlich egal und sehr applikationsdefiniert. Also ne, Read-Write ist sowas, was man im File-System vielleicht benutzen würde. Kriegt man mit wenigen Bits hin. In der Implementierung hier ist es letztendlich ein String oder eine Byte-Sequenz, die man dann halt applikationsspezifisch belegen kann. Dann braucht man eine Signatur, da kann man sich wieder den Hash-Algorithmus zu aussuchen. kriegt man aber auch wieder auf maximal 64 Bytes hin. Und dann ist der Inhalt von so einem Token eigentlich einmal ein Identifier von demjenigen, der das Ganze signiert hat, weil sonst kann man die Signatur schlecht verifizieren. Mindestens ein Claim, der halt aus Subject, Object und Privilege und Object besteht. Und mindestens eine Signatur für das Ganze. Um das ein bisschen flexibler zu gestalten, kann man also auch mehrere Claims einfach in einen Token packen, dass man halt gleich 3, 4 Rechte auf einmal vergeben kann. Dann wird es natürlich etwas größer als 500 Bytes. Wir brauchen auch noch Metadaten. Was wir brauchen, ist halt ähnlich wie bei X509, das Zeitstempel, wie lange denn sowas valide ist. Ich habe mich dafür in meinem kompakten Encoding für Teil 64 entschieden, weil es relativ stabile Länge hat, 64 Bytes, kriegt man ganz gut hin. Dann ist die Frage, wenn du jetzt mehrere Capabilities bekommst, welche gilt? Das ist eigentlich das Komplizierteste an der ganzen Geschichte. Aber es lässt sich relativ leicht lösen, indem man halt einen Counter reinsetzt, der von dem vergeben wird, der die Signatur erstellt. Und dann gilt das Letzte oder, da gibt es eine etwas kompliziertere Entscheidungsmöglichkeiten, aber es gilt letztendlich das Letzte, um es zu vereinfachen. Und in dem kompakten Encoding habe ich halt verschiedene Felder gemacht, die halt mit einem Single, also eigentlichen Variable Byte Identifier geprefixed sind, die dann halt alles sagen über die Länge von dem Feld und so weiter, aber praktisch ist eigentlich immer nur ein Byte in diesem Ding. Ja, bitte?
Eine kurze Frage zu dem...
Ich kann auch die Frage wiederholen.
Okay, gut. Eine kurze Frage zu dem Gültigkeitszeitraum. Ja. Aus welchem Grund hast du den Beginn als verpflichtend vorgegeben, aber keinen Endzeitpunkt?
Gute Frage.
Ich hätte das jetzt spontan aus dem Bauch heraus genau umgekehrt gemacht. Denn wenn das Zertifikat existiert, sage ich, okay, dann ist es jetzt auch gültig. Also es ist im Gültigkeitszeitraum drin, vom Beginn her, aber das Ende ist vielleicht schon erreicht. Es soll vielleicht jetzt gar nicht mehr gültig sein, weil es, keine Ahnung, schon 5 Jahre alt ist.
Sehr gute Frage. Ich habe keine besonders gute Antwort darauf. Nein, die Antwort, die ich habe, ist, dass ich eigentlich keine von diesen Dingern ohne Beginn und Ende generieren möchte. Aber einige Anwendungsfälle, wie gerade sowas wie IoT Provisioning, da kann man sich nicht so ganz sicher sein, ob man das vielleicht doch ein bisschen offen lassen möchte, weil vielleicht will man das Gerät wirklich auch noch einen Monat ranschieben können. Und in der Zwischenzeit ist die SD-Karte halt irgendwie auf Umwegen beim Empfänger gelandet, auf dem der Token liegt. Ja. Das war so die Art von Anwendungsfall, wie ich das überhaupt optional gemacht habe. Eigentlich bin ich der Meinung, die sollten in einem normalen System beide existieren und auf einen relativ kurzen Zeitraum beschränkt sein. Halt so lange, wie man erwartet, dass die Knoten nicht miteinander kommunizieren können. Aber das ist jetzt nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber das ist das Beste, was ich dazu habe. Wir können uns aber gerne länger darüber unterhalten, wenn du besondere Gründe hast, warum du das andersrum besser fändest. Das sind genau diese Sachen, die ich gerne hören würde. Ja. So, dann mache ich mal weiter. Es gibt gar nicht mehr so arg viel zu erzählen. Ich möchte tatsächlich mehr Diskussion haben, wenn es irgendwie geht. Ich habe da halt eine kleine Bibliothek geschrieben, die hat eine CAPI, damit man sie auch relativ leicht in andere Sachen verpacken kann. Ein paar Links dazu, Spezifikationen habe ich versucht, mal so vorläufig da hochzuladen. Das Ganze habe ich mal als Personal Draft in der IETF einsortiert, weil ich weiß, dass da Interesse besteht. Also, und die anderen möchte ich da auch unterbringen. Ich habe halt als erstes Dokument ein allgemeines Konzept, wie man das Ganze zeitlich entzerrt. Beim zweiten halt dann, wie das tatsächlich in CAPROC speziell funktionieren sollte. Dann kommen halt die ganzen Limitationen rein, wie was für Schlüssel ich denn überhaupt erlaube bei dem ganzen Ding. Und dann das Wire-Encoding. Und da kann man halt sich noch zukünftige Dokumente vorstellen, wie halt ein JSON-Web-Token Encoding oder ein X509 Encoding oder sowas in der Art. Der Grund, warum ich das hier hinsetze, ist, mir geht es wirklich darum, hier Feedback für die Drafts zu bekommen. Wenn euch dazu irgendwas einfällt, was an Use Case passiert, was ich wie bei den Daten vielleicht komisch gemacht habe, lasst mich bitte wissen. Mir wäre es recht, dazu im Herbst bei der nächsten ITF in Europa das dann vorzustellen. Wenn ich bis dahin irgendein Feedback kriege, wäre das ganz toll. Ja. Genau, noch ein paar andere Webseiten zu dem Ding. Letzter Punkt. Ja, das Ganze hat jetzt erstmal mit einem Research Grant funktioniert, aber ich habe einen Non-Profit zu der Geschichte. Wer also irgendwie Geld loswerden möchte, darf das gerne tun. Ist natürlich nicht das Einzige, was wir da machen. Wir machen alle möglichen kleinen Dinge. Und wenn ich sage wir, das ist ich und mein Freelancer. Ich würde ganz gerne Leute einstellen. Je mehr Geld reinkommt, desto mehr kriege ich das hin. Das ist einfach eine Frage davon, das jetzt einmal da richtig anzuschubsen, dass wir da ein paar mehr Sachen auch auf die Beine stellen können, als jetzt hier nur diese kleine Autorisierungsgeschichte. Und das war's. Doch, ein kurzer Vortrag. Ja, danke. Habt ihr irgendwas noch an Kommentaren, Fragen? Völlig falsch erklärt. Ja, bitte.
So, ja, vielen Dank. Ich reiche mal das Mikro zur Frage.
Danke dir. Kurze Frage. Das heißt, du gehst davon aus, eine Verification von Rechten über dann RCLs zu machen, oder?
Nein, ja. Also da bin ich drüber gesprungen. Super, dass die Frage kommt, weil die habe ich nämlich anderen Leuten auch gestellt, die was Ähnliches erzählt haben. Was ich hier übersprungen habe, ist, dass das Token letztendlich einen Grant oder einen Revocation Flag haben kann. Das heißt, durch die Sortierung per Counter kann man also theoretisch auch mehrere Token übertragen lassen, die halt dann auch letztendlich zu einem Zustand führen, in dem man ermitteln kann, ist das jetzt noch gültig oder nicht. Eine Revocation List möchte ich aus dem einen Grund nicht haben, weil wir dann wieder eine zentrale Stelle haben, auf die man zugreifen muss. Und genau das ist ja nicht so ideal. Deswegen habe ich den Weg gegangen, dass man halt auch diese Tokens, also diese Revoke-Tokens haben kann. Jetzt kann man natürlich, wenn das die Anforderungen des Systems verlangen, die sicherlich auch synchron abfragen. Nichts darin steht dem im Weg. Nur würde ich das gerne nicht erzwingen müssen. Ob das dann für jeden Anwendungsfall funktioniert, ist eine zweite Frage, ne?
Ja. Kannst du das Diagramm nochmal hochziehen? Das Diagramm bitte nochmal.
Klar, wenn ich hier die... Ja, hier. Das da. Also die Capability, die kann Grant oder Revoke sein. Nein? Ja, gerne. Also ich kann auch gerne... Ja, schon noch einen...
Ich denke gerade, die Idee des Revoke ist gefährlich, weil man kommt schnell in den RCL-Wald.
Ja.
Und wie willst du sicherstellen, dass die Reihenfolge, wenn dieser doppelte Pfeil nach unten, Time-Delayed Communications, das heißt doch praktisch, ich kann nie garantieren, wer wann irgendeine so eine Capability vorlegt.
Ja.
Und wie willst du dann entscheiden, was die Reihenfolge ist, die du befolgen willst?
Das ist halt ein Problem bei verteilten Systemen, das nicht wirklich gelöst ist oder auch nicht wirklich lösbar ist, ohne eine zentrale Stelle einzuführen, die halt dann immer Recht hat.
Ich fände es gerade aus dem Grund wichtig oder eigentlich unbedingt nötig, Revoke wegzulassen, sondern immer nur Dinge zu erlauben.
Das Ziel ist sicherlich, dass man möglichst sein System so gestaltet, dass das Grant auf den kürzestmöglichen sinnvollen Zeitraum beschränkt ist und danach ist es einfach weg und dann interessiert es niemanden mehr. Wenn jetzt zufällig in dem Zeitraum, den man gewährt hat, natürlich irgendein Breach passiert ist, wäre es schön, eine Möglichkeit für einen Revoke zu haben. Man kann bloß nicht garantieren, dass es ankommt. Das ist einfach ein Best Effort. Ja? Ich versuche es mal, hoffentlich kommt es an. Ansonsten ist man halt auf die Lebenszeiten beschränkt. Deswegen ist halt auch diese Frage von vorhin, warum ist das True nicht limitiert? Ja, ist eine gute Frage. Ich bin diesen Weg gegangen. Ich kann auch gern... dieses Feedback ist genau das, was ich suche. Das in den Spezifikationen oder im Code zu ändern, ist ein kleines Ding. Ich muss halt auch ein bisschen von anderen verstehen, was denn deren Bedenken sind.
Ja, genau. Solange man alles begründen kann, passt das ja.
Genau.
Aber jetzt zu diesem Revoke, beziehungsweise zu der Ankunft der Pakete, da ist vermutlich auch nicht sinnvoll, einen Zähler oder sowas mitzusenden, also in das Paket mit reinzupacken. Wenn er dann ein Paket übersprungen hätte, ja, und er sieht, da kommt jetzt ein Paket, das hat eine kleinere Zählernummer, ja, gibt es ja nur die Variante, entweder ich verwerfe das, richtig, oder ich gucke alle Pakete an, die ich schon bekommen habe und schaue, ob das in dieser Kette noch reinpasst oder schon verworfen würde. Oder
ich finde super, diese Kommentare zu haben. Das freut mich wirklich. Ja, also der Zähler, das einzige Requirement, das darauf setzt, ist, dass es inkrementiert wird. Muss nicht um eins inkrementiert werden. Das kann also auch beliebig inkrementiert werden, wenn dir das lieber ist. Halt, um sicherzustellen, das ist der letzte Zustand, den ich habe. Weil eigentlich ist das Grant Revoke ist ja eigentlich eine binäre Frage. Das, was die Sache komplizierter macht, sind halt die Zeiträume. Und genau da ist es halt dann interessant, wenn man jetzt ein Grant bekommt, das lang ist, dann ein Revoke, das kürzer ist und ein Grant, das noch kürzer ist. Das muss man sortieren. Dann hat man keine Ahnung mehr, was im jetzigen Zeitpunkt gerade erlaubt ist. Und deswegen ist der Counter eigentlich da. Natürlich, wenn man das Revoke weglässt, dann ist es auch nicht mehr so relevant. Es geht wirklich um da, die beiden sind miteinander verknüpft. Ja, Entschuldigung, hier ganz vorne. Ich höre es, aber das Mikrofon hört es nicht.
Ja, gerne. Ja, ich dachte, ich funke mal rein, weil du ja auch nach Anwendungsbeispielen gefragt hast.
Ja.
Ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit der Forschung an, sagen wir mal, nicht zuverlässigen Netzen, also jetzt wirklich super nicht zuverlässige,
ja,
so, wir reden von Weltraum oder Alpen.
Ja, ja, ja.
Da würden mir auch so Anwendungsfälle einfallen, zum Beispiel das erste irgendwie die Mondbasis, wenn die ein bisschen komplexer ist, dass man da irgendwie die Berechtigung so verteilt, dass jetzt der Astronaut, auch wenn gerade kein Relay da ist, der Basis, die überzeugt, dass er rein darf. Und
ja, der andere, das wäre eine praktische Sache.
Der andere, der dir vielleicht nicht so gut gefällt, ist, der euch aber auch Leute interessieren würde, ist auf dem Schlachtfeld.
Ja, den finde ich nicht so schön, aber ich verstehe, dass es notwendig sein könnte, ja. Ich kenne halt auch noch hier die drei dahinter euch, mit denen habe ich mal zusammengearbeitet, da ging es halt um kommerzielle Drohnen, also genau diese fliegenden Mobiltelefone her, von der Compute Power her, die man aber immer noch sicher genug gestalten muss, dass sie halt nicht dafür benutzt werden, dass man sie auf irgendwelche Leute drauf wirft oder sowas. Genau, da sind halt auch Autorisierungsfragen interessant, gerade weil man bei Mobiltelefonen weiß, dass die nicht immer Verbindung haben. Und wenn jetzt dann ein Polizeiwagen dasteht und sagt, ich möchte jetzt aber die Kontrolle übernehmen, damit ihr mal alle landet, muss das funktionieren können, ohne dass die zurück zur Basis fragen können, hallo, ist das überhaupt, ist das alles in Ordnung? Ja, da dürfen die mich dazu zwingen zu landen? Das wäre halt so ein Anwendungsfall aus dem Drohnenbereich.
Okay, ich glaube, ich sehe da so, wie man darüber redet, ich glaube, so zwei unterschiedliche Anwendungen. Das eine, dass es ein bisschen Convenience ist, dass du halt, wenn du mal schlechtes Netz hast, dass du trotzdem eine schnelle Verbindung kriegst, oder?
Das ist der einfache, das ist der Convenience-Teil.
Halt, genau. Was wirklich notwendig ist, ja, wenn das System funktioniert. Ja, ja.
Also gerne, wenn ihr wisst, wie die IETF funktioniert, je mehr Leute sich da mit dem Namen draufschreiben, weil sie was beigetragen haben, desto eher wird es irgendwann angenommen. Ganz grob gesagt, also wer einen Anwendungsfall schicken möchte, ich baue den gerne mit ein. Ich muss da nicht als Einzelner draufstehen. Da steht noch jemand anderes drauf auf dem Draft. Aber ja. Ja?
Genau. Also ich denke, du hast es ja schon auf dem Schirm, du hast es ein bisschen erwähnt, mit den 1200 Byte, ja, bei der Übertragung. Gerade wenn du Richtung IoT 6LoWPAN denkst oder so,
das muss
essentiell. Ja.
Idealerweise noch kleiner, aber genau, ich habe es mal großzügig gemacht, weil ich gedacht habe, Hammer.
Danke.
Ja. Ja. Also ihr könnt mich jederzeit dazu anhalten noch. Ansonsten
scheint nicht der Fall zu sein. Dann ja, vielen Dank für die anregenden Diskussionen noch und damit beschließen wir den Strang und quasi auch das Vortragsprogramm.
Feierabend.
Der Linux-Tage, ja, machen wir Feierabend und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder.